SRF 1.
Das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Unsere Schwerpunkte. Wie sparen? Wo sparen? Die Aargauer Regierung hat heute ihre Ideen konkretisiert. Der Ball geht jetzt zum Grossen Rat. Wer hat die Hoheit über den Fußballplatz Rohr? Der FC Rohr und die Stadt Aarau sind sich nach der Fusion nicht einig. Der Gemeinderat von Kriegstetten wird wieder komplett. Es gibt im Dorf jetzt sogar eine Kampfwahl. Und was ist der Stern von Laufenburg? Hintergrund zu Swissgrid und zum europäischen Stromnetz gibt es später in unserer Sendung. Zum Wetter, morgen hat es zuerst Hochnebel, dann kommt die Sonne und es ist um die 6 Grad kalt. Am Mikrofon Stefan Ulrich. Schon Ende August hat die Aargauer Regierung bekannt gegeben, wie sie in den nächsten Jahren Geld sparen will. Dazu hat sie rund 200 Massnahmen zusammengetragen, die bis 2017 Entlastungen von rund 120 Millionen Franken bringen pro Jahr. Heute hat sie jetzt die 39 Sparvorschläge in die Vernehmlassung geschickt, wo sie nicht in eigener Kompetenz entscheiden kann, sondern wo das Parlament, der Grosse Rat also, zuständig ist. Der Andreas Kapau.
Ohne Sparmassnahmen kommt der Aargau seine Finanzen nicht in den Griff über, hat der Finanzdirektor Roland Progli heute einmal mehr vor den Medien betont. Experten rechnen mit 120 Millionen Franken Defizit bis ins Jahr 2017, vor allem weil der Aufwand so stark gestiegen sei, stärker noch als Bruttoinlandprodukt. Machen wir nichts, so der Roland Progli weiter, dann laufen der Kanton in ein strukturelles Defizit, wo man irgendwann fast nicht mehr wegbringen. Die Regierung hat also die gesamte Leistung vom Kanton Aargau durchleuchtet und geschaut, wo man alles sparen kann. Zusammengekommen sind gegen 200 Massnahmen mit einem Sparpotenzial von jährlich rund 120 Millionen Franken. Zwei Drittel gehen aufs Konto Ausgaben, rund ein Drittel will die Regierung mit zusätzlichen Einnahmen einholen. Betroffen davon sind alle Departemente. Zu reden gegeben haben aber in den letzten Wochen vor allem die von der Bildung. Die Abschaffung der Einschulungsklassen, mehr Schüler in den Klassen der Primarschulen oder die Absicht, dass die Eltern etwas an die Kosten vom Instrumentalunterricht in den Mittelschulen zahlen sollen, das hat viele Leute aufgeregt. Überall haben sich Lehrkräfte und Eltern angefangen zu wehren. Die Regierung will aber nichts wissen vom Vorwurf. Sie würde bei den Schulen überproportional sparen. Das Gegenteil sei der Fall. Die Löhne der Lehrer haben in den letzten 5 Jahren um 104 Millionen Franken zugenommen, hat die Regierung betont. 34% der gesamten Kantonsausgaben mache heute Bildung aus. Sparen müssen sie aber nur 30%.
Bis zum 14. Februar können jetzt Parteien und Verbände ihre Meinung zu diesen Vorschlägen sagen. Die Finanzkommission vom Grossen Rat findet es übrigens gut, dass die Regierung sparen will. Sie macht sogar noch mehr Vorschläge. Die Kommission will zum Beispiel die Ausgaben für Kultur auf dem Stand von 2013 eingefrieren und sie will Standplätze für Fahrende erst später ausbauen. Zu den Nachrichten vom Tag mit Christian Büchli.
Im Aarauer Stadtteil Rohr gibt es Nachwehen nach der Fusion mit der Hauptstadt wegen dem Fußballplatz. Der FC Rohr muss seinen Fußballplatz der Stadt Aarau abtreten und wehrt sich dagegen. Die Anlagen auf dem Platz gehören am Verein, das Land hingegen ist seit der Fusion von Rohr und Aarau der Stadt Aarau. Aarau möchte gerne Platz und Anlage übernehmen und dann später vom FC Rohr Gebühren verlangen, wenn dort geshootet wird. Der Präsident, der Benjamin Löffel, findet das unfair.
Es ist ja verrückt, wenn man dann selber etwas aufgebaut hat. Dann wird ein Vertrag gekündigt und man hat auch viel Geld dort investiert und Arbeit investiert und jetzt müsste man am Schluss noch Gebühren zahlen dafür.
Dass die Stadt Aarau den Platz darf haben, ist laut Reglement legitim. Aarau hat am Verein auch wollen entgegenkommen. Der FC müsste nämlich laut Vertrag bei einer Kündigung alles zurückbauen. Die Stadt verlangt das aber nicht, heisst es heute auf Anfrage. Der FC Rohr hat jetzt noch einen neuen Vorschlag gemacht, um die Situation zu klären. Details dazu sind aber nicht bekannt. Doch der Aarauer Stadtrat lässt ausrichten, es gebe nichts mehr zu rütteln. Das Museum Aargau hat einen neuen Direktor. Es ist der Jörn Wagenbach. Er ist 48, hat in der Wissenschaft angefangen und hat dann in die Wirtschaft gewechselt. Er ist auch bei der Flughafen Zürich AG zuständig für Kommunikation und Events. Der Jörn Wagenbach ist der Nachfolger von Thomas Pauli. Der ist neuer Kulturchef im Aargau. Als Chef vom Museum Aargau leitet der Jörn Wagenbach ab dem Dezember dann unter anderem die Schlösser Lenzburg, Hallwil, Wildegg und Habsburg. Das Vaudreuenthal war heute die Rheintalstrasse lang gesperrt gewesen. Geschuld ist ein Sattelschlepper, der von der Strasse abgekommen ist und das Board dort abgefallen ist. Passiert ist der Unfall am Morgen um 8:30 Uhr. Bis kurz vor der Sendung ist die Strasse gesperrt geblieben. Am Chauffeur ist nichts passiert, aber die Bergung vom Lastwagen, die ist lang gegangen. Transportiert hat der Lastwagen Holzbretter, wahrscheinlich sind auch Diesel in den Wald gelaufen, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Im Aargau können alle Läden an den Sündigen vom 15. und 22. Dezember offen haben. Sie brauchen für das keine Bewilligung, das teilt das Aargauer Volkswirtschaftsdepartement mit. Es gibt allerdings ein paar Spezialfälle für die Adventsverkäufe. Das Bad Zurzach, das Bremgarten, das Lenzburg und das Zofingen können die Läden am 8. und 22. Dezember offen sein, das Eis und das Wettigen am 1. und 22. Dezember.
Später in unserer Sendung haben wir einen Beitrag über die Gemeinde Kriegstetten, die bis vor kurzem noch dringend Gemeinderäte gesucht hat. Und wir reden auch darüber, warum Laufenburg so wichtig ist für das europäische Stromnetz. Jetzt aber zurück zu der Aargauer Regierung. Sie hat heute nochmal ihre Leistungsanalyse vorgestellt und genauer gesagt, wie sie in den nächsten Jahren Geld sparen will. Es geht um 120 Millionen bis ins Jahr 2017 pro Jahr, notabene. All die Zahlen, die sind aber schon seit Ende August bekannt gewesen. Heute hat es eine Medienorientierung gegeben. Für uns war der Andreas Capell dort gewesen. Andreas Capell, warum hat jetzt die Regierung, obwohl man das alles schon gewusst hat, nur mal alle Medien zusammentrommelt?
Ja gut, zum einen fällt jetzt eben die Vernehmlassung an zu den 39 Massnahmen, die das Parlament, der Grosse Rat, dafür zuständig ist und entscheiden muss zum anderen. Und das ist fast noch wichtiger gewesen. Heute hat die Regierung noch einmal wollen allen klar machen, warum dass es diese Sparmassnahmen braucht und wie dass man zu diesen Massnahmen gekommen ist.
Und warum genau braucht es denn jetzt wirklich die Sparmassnahmen?
Der Finanzdirektor Roland Progli hat gesagt, dass der Aufwand im Aargau überproportional gestiegen sei, noch schneller als Bruttoinlandprodukt. Und dass das in eine Schuldenwirtschaft führe, wenn man nichts mache.
Wir haben gesehen, wie der Aufwand in den letzten Jahren gewachsen ist. Und wenn der weiter so wächst, und es ist anzunehmen anhand der Prognosen, die wir haben, dann nachher kommen wir immer mehr in ein Wachstum hinein, das wir nicht mehr auffangen können. Weil es ist auch das BIP, das Bruttoinlandproduktwachstum, viel geringer.
Und dann hat die Regierung einmal mehr und immer wieder betont, dass sie beim Suchen der Sparmassnahmen nicht einseitig nur auf Bildung losgegangen sei, sondern alle Aufgaben und alle Leistungen vom Kanton durchleuchtet haben, dass also überall gespart wird und nicht nur im Bereich Bildung, sondern eben auch bei der Kultur oder im Bereich Bau und Energie oder bei der Strafverfolgung.
Aber zu reden gegeben, Andreas Capell, haben aber trotzdem vor allem bis jetzt die Sparmassnahmen bei der Bildung. Und die Massnahmen, die haben ja auch schon für viel Aufruhr gesorgt. Sieht es denn jetzt ein bisschen so aus, wie wenn die Regierung die Wogen heute einfach ein bisschen hätte wollen glätten?
Ja, das ist schon so. Der Finanzdirektor Roland Progli und der Staatsschreiber Peter Grünenfelder haben wirklich viel Gewicht auf die Aussage gelegt, dass der Bildungssektor nicht überproportional drankommt, dass man nicht einfach so drauf losspart in dem Bereich. Die Abschaffung von der Einschulungsklasse beispielsweise ist nicht einfach so in Massnahmenkatalog hineingerutscht, sondern da ist über Kantonsgrenzen ausgeschaut worden. Man hat gemerkt, dass es die Einschulungsklasse in anderen Kantonen nicht mehr oder nicht gibt. Und man hat auch gemerkt, dass es keine Studie gibt, die zeigen würde, dass Einschulungsklassen pädagogisch wirklich so sinnvoll sind. Kurz gesagt, viel Neues hat es an der heutigen Medienkonferenz nicht gegeben, aber noch einmal viele Erklärungen, warum dass man sparen muss und warum dass man wo sparen muss.
Und wie geht es denn jetzt weiter?
Was die Regierung in eigener Kompetenz einführen kann, das macht sie wahrscheinlich so schnell wie möglich. Bei den 39 Massnahmen, aber wo der Grosse Rat zuständig ist, da darf es nicht so schnell gehen. Zuerst läuft ja jetzt noch bis im nächsten Februar rein die Vernehmlassung, dann kommt die Vorlage dann mal ins Parlament und dort wird es mit Garantie nicht einfach. Die Lehrer haben ihren Widerstand ja schon öffentlich gemacht und an dem ändert sich kaum etwas, auch nicht nach der heutigen Medienkonferenz.
Danke, Andreas Capell. Die Kriegsstädte haben die Einwohner, auch nach dem grossen Gestürm im Gemeinderat, noch Lust auf Politik. Nachdem zwei Gemeinderäte überraschend, nämlich gerade nach der Wahl zurückgetreten sind und die Parteien niemanden nachnominieren wollten, sind jetzt doch noch Kandidaten auftaucht, nämlich gerade vier. Der Bäram Alageband.
Aufatmen die Kriegsstädte. Zeiten, wo man im eigentlich fünfköpfigen Gemeinderat nur zu dritt geschafft hat, sind gleich vorbei. Laut Gemeindekanzlei haben sich heute bis um 5 Grad mehrere Kandidaten gemeldet. Vier Listen sind eingegangen, mit je einer Person getroffen. Antreten tut Roger Gerber für die Freie Liste und FDP, dann der Bud Zahid, der für SP und Grüne an Start geht, der parteilose René Hohl und der Thomas Saffolter, der für eine neue Gruppierung namens CVK Gültüch antritt. Damit hat man nicht gerechnet, sagt Margrit Jacki, Leiterin der Gemeindekanzlei zu Kriegsstätten.
Ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir zwei finden. Wenn sich zwei hat angemeldet, hat es stille Wahlen gegeben. Und jetzt sind doch vier. Also scheinbar ist das Interesse da, wo da mitwirken in dem Gemeinderat.
Jetzt bleibt zu hoffen, dass die turbulenten Zeiten zu Kriegsstätten gleich durch sind. Neben einem umstrittenen Landverkauf und einer abgebrochenen Gemeindeversammlung hat der Gemeinderat nämlich auch noch für Schlagzeilen gesorgt. Zuerst ist der Beat Bommer vor der CVP kurz nach der Wahl zurückgetreten. Im Vorfeld hat ihm der Gemeindepräsident Manfred Küng von SVP die Vereidigung verweigert. Wenige Tage später hat auch Brigitte Palacios von IG Kriegsstätten aufgehört. Auch sie ist mit dem Gemeindepräsident nicht zu Rang gekommen. Beide Parteien, die IG Kriegsstätten und die CVP, haben sich geweigert, jemanden nachzunominieren. Darum hat die Gemeinde nochmal Kandidaten suchen.
Jetzt geht's hoch rauf, fast aufs Dach der Welt. Himlung Himal, das ist ein Berg im Himalaya, 7126 Meter hoch, in der Nähe von Mount Everest. Im Oktober ist dort eine Forschungsexpedition aus der Schweiz hingegangen. Höhenmediziner vom Inselspital Bern und vom Kantonsspital Aarau haben zusammen mit 40 freiwilligen Testpersonen herausfinden, wie der menschliche Körper auf Sauerstoffmangel reagiert. Der Radiojournalist Tommy Dettwiler hat die Expedition für SRF 1 begleitet. Er hat sich vor allem auf die beiden Aargauer Bergsteiger Brigitte Vogel von Lenzburg und Janine Müller von Gonteschwil konzentriert. Die beiden sind als Testpersonen mitgegangen. Morgens Abend berichtet Tommy Dettwiler in der Sendung Doppelpunkt über die Expedition. Ich wollte heute von ihm wissen, ob er bei so Expeditionen mitmacht, weil ihn die Wissenschaft so fasziniert, oder ob es ihm eher ums Bergsteigen geht.
Es sind sicher zwei Sachen. Es ist jetzt die dritte Forschungsexpedition, wo ich als Journalist, das muss man vielleicht sagen, dabei gewesen bin. Es fasziniert mich, auf der einen Seite zu erleben, wie Forscher, Ärzte, Mediziner draussen an Bergen in schöner Umgebung, da kann man auch gerade sagen, eben forschen, wie die dort ihre Arbeit machen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Reisen, das Bergsteigen als solches auch ein ganz grosser Faktor. In dem Sinn ist Höhenbergsteigen nicht eigentlich eine extreme Art vom Alpinismus. Es ist zwar viel höher, es ist dafür auch alles viel langsamer, weil es eben so weit oben ist und in einer absolut faszinierenden Umgebung.
Tommy Dettwiler, bei dieser Expedition zum Himlung Himal haben Sie sich fokussiert auf die Brigitte Vogel von Lenzburg und Janine Müller von Gonteschwil. Das sind natürlich auch Alpinisten, aber die sind als Versuchskaninchen dort gewesen. Warum haben Sie gerade die beiden so intensiv begleitet?
Alle Probanden haben ja in Bern müssen Vortests machen. Das sind medizinische Tests gewesen. Das ganze Programm, das dann auch am Berg gemacht worden ist. Und dort habe ich die Leute ja zuerst mal gesehen, zuerst mal kennengelernt. Und es ist eigentlich in dem Sinn Zufall, dass es gerade die zwei gewesen sind. Es hätten auch andere können sein. Aber bei so Gesprächen vor einer so einer Expedition spürt man auch ein bisschen, wer wie viel Herzblut drin gibt. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, meine Wahl ist wirklich gut gewesen. Spannend, es sind zwei ganz spannende Leute, die die Expedition auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt haben.
Natürlich haben die beiden Probanden auch auf den Gipfel aufwellen, auf die 7126 Meter. Die Brigitte Vogel hat es nicht geschafft, der Janine Müller schon. Wie haben denn die beiden auf das reagiert?
Wir haben im Vorfeld und schon beim Anmarsch steht dann ins Basecamp, ins Basislager, darüber geredet, was passiert, wenn jemand nicht raufkommt. Und beide haben am Anfang gesagt, ja, ist kein Problem, entweder haut es oder es haut nicht. Und es ist dann tatsächlich so rausgekommen, die Brigitte Vogel, die hat müssen umkehren. Es ist ihr nicht so gut gegangen. Und wo sie zurück ins Basislager gekommen ist, habe ich gespürt, dass sie besser hat. Der Entscheid, umzukehren, zusammen mit anderen und anderen nachzuschauen, die noch weiter raufkommen, der ist ihr schwer gefallen. Das habe ich gespürt.
Das ist sicher ein kleiner Knick, aber wenn du dann hörst, dass andere gesundheitlich grosse Probleme haben, dann musst du eigentlich wieder sagen, es ist gut, wie es ist, und manchmal musst du vielleicht auch Danke sagen, so wie es ist.
Man spürt, da ist der Frust, der da mitgespielt hat, schon ein Stück weit ein bisschen verarbeitet.
Und die Reaktion von Janine Müller, der auf den Gipfel raufgekommen ist?
Der Janine Müller ist mit anderen zusammen tatsächlich auf dem Gipfel gewesen. Und es ist, wie er erzählt hat, ein ganzes happiges Stück Arbeit gewesen.
Ja, ich habe es schon recht bissen. Aber ich habe mich auf das eingestellt. Ich habe gewusst, dass das sehr hart wird. Und ich habe gewusst, da muss an die Grenzen gehen. Und das ist mir durch das eigentlich auch gelungen.
Ich habe Janine Müller während der ganzen Expedition, während der ganzen 5 Wochen, als sehr fokussiert, sehr konzentriert auch empfunden, gespürt. Und es hat mich eigentlich nicht überrascht, dass er es geschafft hat auf den Gipfel. Aber es sind immer so viele Faktoren, die zusammenspielen müssen, dass es dann schlussendlich klappt.
Sagt der Journalist Tommy Dettwiler von Grenichen. Morgen im Doppelpunkt, zu Abend um 8 Uhr hier auf SRF 1, berichtet er über die Expedition der Höhenmediziner zum Himlung Himal und er lässt auch die beiden Aargauer Probanden zu Wort kommen. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist 14 Minuten vor 6. Wenn man den Lichtschalter drückt, dann brennt sofort das Licht. Es funktioniert einfach, der Strom ist da, viel Gedanken darüber macht man sich da meistens nicht. Dabei muss die Besitzerin der Stromleitungen in der Schweiz, die Firma Swissgrid, einen riesigen Aufwand betreiben, damit der Strom nicht ausfällt. Allein in Laufenburg investiert Swissgrid 36 Millionen Franken in eine neue Schaltanlage. Heute war der Spatenstich. Die Anlage ist nicht nur für die Stromversorgung in der Schweiz wichtig, sondern für ganz Europa. Warum das so ist? Der Mario Gutknecht.
Wenn man von Westen auf Laufenburg fährt, dann sieht man sie sofort. Die vielen hochspannungsleitigen Kabel und Schaltanlagen mitten auf einem Feld. Seit 1958 fließt von hier der Strom nach Deutschland oder nach Frankreich und umgekehrt. Dass die Anlage wichtig ist, hat Schweizer Fernsehen schon ein paar Jahre nach der Eröffnung berichtet, zeigen Archivaufnahmen.
Laufenburg ist der Knotenpunkt dieses Netzes, das wesentlich zur Versorgungssicherheit unseres Landes beiträgt.
Dass der Knotenpunkt auf Laufenburg gekommen ist, hat mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, erzählt der Mediensprecher von Swissgrid, der Andreas Schwander.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland für den Wiederaufbau sehr viel Strom gebraucht und Frankreich hätte den Strom können liefern, aber die zwei Länder haben Mühe gehabt, um miteinander zu reden. Und dann hat der damalige Direktor vom Kraftwerk Laufenburg Shuttle-Diplomatie betrieben. Es sind zwei Delegationen in Basel gewesen und er ist zwischen den beiden Hotels hin und her gefahren und hat das eingefädelt, dass man die zwei Stromnetze, das deutsche und das französische, via Laufenburg zusammenschaltet unter Einbezug von der Schweiz.
Die drei Länder haben also ihr Stromnetz zusammengeschlossen. Das ist quasi Geburtsstunde vom europäischen Stromnetz gewesen. Ein paar Jahre später ist auch noch Italien dazugekommen.
1960 waren die Olympischen Spiele in Rom und da hat man zum ersten Mal Fernsehdirektübertragungen gemacht. Und dann hat man gemerkt, dass das Netz in Italien nicht synchron war mit den anderen Netzen. Und darauf hat man möglichst schnell Italien auch angeschlossen, weil sonst hat es einfach Bildstörungen gegeben bei diesen Direktübertragungen.
Das Netz ist nachher immer mehr gewachsen. Heute sind fast 500 Millionen Leute zu Europa an das gemeinsame Stromnetz angeschlossen. In der Anfangszeit ist dabei der Strom zwischen den Ländern vor allem über Laufenburg geflossen. Auch heute ist die Anlage zu Laufenburg noch wichtig, sagt Andreas Schwander.
Also dadurch, dass unser Kontrollzentrum da ist, wird da natürlich sehr viel gesteuert. zusammen mit den europäischen Partnern. Es ist auch so, dass das nach wie vor eine der grössten Schaltanlagen in Europa ist. Wir haben aber bei Swissgrid 140 Schaltanlagen, wo der Stromfluss innerhalb der Schweiz steuernd, zusammen mit den ausländischen Partnern. Und wir haben auch 42 Grenzübergänge, wo wir ans europäische Stromnetz angeschlossen sind.
Vor gut 50 Jahren war das noch anders gewesen. Laufenburg war der wichtigste Knotenpunkt gewesen. Wir hätten einen Stern von Laufenburg gesagt. Hätte es hier eine Panne gegeben, dann hätte tausende Haushalte das Licht nicht gebrannt. Das könne heute eigentlich nicht mehr passieren, sagt der Ingo Rohleder, der bei der Swissgrid für den Bau der Schaltanlagen zuständig ist.
Also für die Stromversorgung Europas wird erstmal nicht viel passieren, weil das System so gebaut ist, dass Laufenburg ausfallen kann und andere Schaltanlagen diese Funktion übernehmen können und einfach andere Leitungen dann belastet werden.
Auch in der Schweiz selber kann eine Panne an einem Ort im Netz eigentlich nichts mehr anhaben. Ein Stromausfall sei ganz etwas Seltenes, meint der Mediensprecher Andreas Schwander.
In der Schweiz haben wir ein extrem stabiles Stromnetz. Das heisst, jeder Schweizer leidet im Schnitt 20 Minuten pro Jahr unter einem Stromausfall. Nur schon, wenn sie in gewisse Nachbarländer gehen, ist das völlig nebensächlich. Es ist auch so, dass wirklich in den letzten Jahren die Stromversorgung massiv stabiler geworden ist. Es ist viel zuverlässiger geworden. Mit früher hatten die Lampen wirklich regelmäßig geflackert.
Heute ist aber alles gut, die Stromversorgung ist sicher, das Licht geht nicht aus. Der Ingo Rohleder warnt aber davor, sich zurückzulehnen.
Das Stromnetz in Deutschland zum Beispiel ist wesentlich weniger stabil als vor 10 Jahren. Und wir müssen da auch unseren Beitrag leisten. Wenn in Deutschland ein Sturm über die Norddeutschland zieht, dann schalten die auf einmal ihre Windkraftwerke ab. Und diesen Druck, der dann durch das Stromnetz geht, wo auf einmal diese Produktion fehlt, den müssen die Schweizer dann ausgleichen können. Also wir müssen uns schon anstrengen, das Netz stabil zu halten. Das ist nicht mehr gegeben. Man muss investieren.
Total 8 Milliarden Franken muss Swissgrid ins Schweizer Stromnetz investieren. Allein zu Laufenburg kostet die neue Schaltanlage 36 Millionen. Die ersetzt die alte aus dem letzten Jahrhundert. Viel Geld kosten auch neue Leitungen. Grund dafür sind die Auswirkungen vom geplanten Atomausstieg. Immer mehr Solarzellen und Windräder dürfen das Netz mehr belasten, sagt Andreas Schwander.
Das Problem ist, die Solarzellen speisen wie eine Leitung ins Netz ein. Und wenn sie dann einmal nicht produzieren, dann holen sie auch wieder den Strom aus dem Netz. Also sie benutzen das Netz eigentlich doppelt. Vorher haben sie immer nur bezogen. Haben sie es nur in eine Richtung gebraucht.
Ein weiteres Problem, wenn die Sonne viel scheint oder der Wind stark bläst, dann produzieren die Solarzellen und die Windräder viel mehr Strom. Dann muss die Swissgrid schauen, dass die Leitungen das auch ausheben. Es braucht also mehr Reserven für einen Strom, der am Schluss zum Teil für die Stromproduzenten ein Verlustgeschäft ist.
Berüchtigt war der 16. Juni, wo es sehr viel Strom hatte im Netz, wo der Strom an einzelnen Stunden bis zu minus 200 Euro pro Megawattstunde war. Das heisst, jeder, der dort ein Pumpspeicherwerk hatte oder eben eine Eisenbahn, der hat massiv Geld verdient, für das er Strom gebraucht hat.
Oder anders gesagt, Europa produziert zu viel Strom.
Grundsätzlich ist Strom etwas wert und wird mit grossem Aufwand produziert. Und das ist natürlich Unsinn, also wenn man bezahlt wird, um ihn zu vernichten. Aber im Moment ist das teilweise noch so. Wir haben aber allerdings auch schon das hergekriegt, dass es besser ausgeglichen ist, dass man sich besser organisiert. Aber insgesamt in Europa haben wir Überkapazitäten an Kraftwerken, wir haben Überkapazitäten an Stromproduktion.
Aber der zu viele Strom wird nicht immer produziert. Es ist praktisch von Tag zu Tag unterschiedlich. Eben je nachdem, wie die Sonne scheint oder der Wind bläst. Darum können wir auch nicht einfach die Atomkraftwerke abschalten, erklärt Andreas Schwander.
Man kann dann die nicht kurzfristig an- und abschalten. Und es gibt auch andere, also Flusskraftwerke oder auch Kohlekraftwerke, die dann zum Teil halt wirklich träge sind. Und hang herum, am nächsten Tag braucht man sie dann wieder. Man kann nicht einfach so abschalten, wobei es hat sich gezeigt jetzt, also der Entscheid, dass man Mühleberg abschaltet, ist durchaus auch ein wirtschaftlicher Entscheid.
Klar ist, so einfach wie mit dem Atomkraftwerk kann man die Stromproduktion nicht mehr planen. Innerhalb von einer Stunde muss Swissgrid entscheiden, wo man zusätzlichen Strom holt, damit es keinen Ausfall gibt.
Früher ist man davon ausgegangen, dass wenn die Leistung von zwei Kernkraftwerken oder zwei Kohlekraftwerken, die von den Dimensionen ähnlich sind, gleichzeitig in Europa ausfallen, muss man das auffangen können. Heute mit der unregelmäßigen Einspeisung ist es so, dass die Schwankungen höher sind als die 2000 Megawatt, eben zwei grosse Kernkraftwerke.
Es gibt also viel Arbeit für die Swissgrid, damit man auch in Zukunft auf einen Lichtschalter drücken kann und es nicht dunkel bleibt.
Bilder von dem Stern von Laufenburg mit den Haufen Stromleitungen und auch Eindrücke vom Spatenstich heute gibt es bei uns im Internet srf.ch/news, dort bei Regional. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Solothurn, am knapp 5 Minuten vor 6 Uhr. Das Wichtigste vom Tag im Kurzüberblick. Die Aargauer Regierung hat heute nochmal gesagt, wie sie in den nächsten Jahren Geld sparen will. Es geht um 120 Millionen Franken pro Jahr. Zum Teil ist hier der Grosse Rat zuständig. Heute hat die Regierung die Vernehmlassung zu ihren Sparvorschlägen gestartet. Dass die Regierung bei der Bildung sparen will, das gibt es zu reden. Sie sagt aber auch, dass sie in den letzten Jahren viel für die Bildung ausgegeben hat. Die Firma Swissgrid von Laufenburg investiert gegen 36 Millionen Franken in eine neue Freischaltanlage. Mit dieser modernen Anlage kann sie das Stromnetz besser steuern. So soll Laufenburg das Herz bleiben vom europäischen Stromnetz. Das ist schon seit 50 Jahren so. Der sogenannte Stern von Laufenburg soll aber auch in Zukunft noch leuchten. In der Gemeinde Kriegstetten gibt es eine Kampfwahl. 4 Kandidaten gibt es für den Gemeinderat. Das überrascht. Bis vor kurzem hat man nämlich noch gemeint, man bringe gar keine Gemeindesregierung mehr zusammen. Nach den letzten Wahlen sind nämlich 2 Gemeinderäte gerade wieder zurückgetreten. Das Klima im Rat sei schlecht, hat es damals geheissen. Und der Fußballclub von Rohr und die Stadt Aarau liegen sich in den Haaren. Es geht um den Tschutiplatz. Baut und betrieben hat der bis jetzt der FC Rohr. Neu ist aber die Stadt Aarau zuständig für den Betrieb. Der FC Rohr findet das gar nicht gut. Er sagt, er sei von der Stadt enteignet worden. Die Stadt Aarau sieht das ganz anders. Alles sei in einem Vertrag geregelt und der gelte halt. Die Wetterprognose von SRF Meteo hat jetzt Felix Blumer.
Am Abend ist es oft klar oder nur leicht bewölkt. In der Nacht bildet sich dann über dem Mittelland Hochnebel. Der bleibt morgen zuerst mal zäh liegen. Die Obergrenze befindet sich in einer Höhenlage zwischen 1000 und 1200 Meter. Am Nachmittag und gegen den Abend wird er sich aber doch mehr und mehr auflösen. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel ist es morgen oft sonnig. Erst am Abend sind dann von Frankreich her Wolken zum Jura und am späteren Abend könnte es dort sogar noch ein bisschen Regen geben. Morgen früh ist es kalt und es gibt an vielen Orten Frost. In und um Solothurn liegen die Temperaturen bei minus 1 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann den Aaren an Temperaturen um 6 Grad. Am Mittwoch kann es am Morgen über dem Jura und im Mittelland ein bisschen Regen geben. Am Nachmittag ist es dann wieder hochnebelartig bewölkt und die Biese frischt wieder auf. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen Solothurn und Baden bei ungefähr 5 Grad.
Regionaljournal Aargau-Solothurn. Verantwortlich für die Sendung ist Christian Büchli. Am Mikrofon Stefan Ulrich. Unsere nächste Sendung ist die Frühsendung von morgen am Morgen um 6:30. Sie können uns aber immer verfolgen, unsere Nachrichten auf dem Internet auf www.srf.ch und natürlich sind wir auch auf Twitter zuhause.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.